Deutschlandfunk. Sport am Feiertag.
Mit Asta Travol im Studio. Schönen guten Abend. David Göttler ist einer der besten Höhenbergsteiger Deutschlands. Als er Ende Mai am Mount Everest zum Gipfel aufsteigen wollte, drehte er kurz vor dem Ziel um. Warum, berichtet er gleich hier im Interview. Außerdem kommentieren wir den aktuellen Stand der Spitzensportreform, kurz bevor die Sommersportverbände bei der sogenannten Potenzialanalyse Argumente für ihre Förderungswürdigkeit angeben müssen. Und wir werfen einen Blick auf die kommenden Ruhrgames in Duisburg, immerhin Europas größtes Sportfestival für Jugendliche. Die deutschen Fußballerinnen sind in Valenciennes angekommen, da, wo sie Mittwochabend ihre zweite WM-Partie gegen Spanien gewinnen wollen, nachdem der Auftakt ja gegen China etwas holprig verlief. Die Partie wird wahrscheinlich schon entscheidend für den angepeilten Gruppensieg sein. Und deswegen hat Co-Trainer Patrick Rolimund eine spezielle Strategie, auf die er bei der DFB-Auswahl aktuell zwischen den WM-Partien großen Wert legt.
Eigentlich eine einfache Geschichte, da geht es um Essen, um Getränke und natürlich dann um den Schlaf.
Was bei Assistenztrainer Patrick Grolimund im ersten Moment wie eine Urlaubsreise klingt, sind aber die drei wichtigsten Faktoren. Durch die Reisen zu den Spielorten ist die Vorbereitungszeit knapp. Deshalb kommt es vor allem darauf an, dass der Körper seine Speicher wieder füllen kann. Zeit für ausführliche Analysen nach dem holprigen Auftaktsieg gegen China bleibt aber.
Dass wir so einfache Ballverluste eben reduzieren, dass wir dann halt eben schauen, dass wir in den richtigen Momenten eben auch nach vorne spielen, wenn es dann auch möglich ist.
Abwehrspielerin Katrin Hendrich ließ bei der Pressekonferenz im Teamhotel auch keine Zweifel aufkommen, dass sich die Mannschaft nervös machen lässt, weil die Defensive das eine oder andere Mal wackelte.
Wir hatten viele Spielerinnen, die eben noch keine Weltmeisterschaft gespielt haben und das gehört natürlich dazu und es wäre jetzt auch irgendwie komisch, wenn jetzt gleich im ersten Spiel schon alles rundlaufen würde.
Und deshalb sind sich alle sicher, dass es mit der Erfahrung aus dem ersten Spiel und einer intensiven Analyse des Trainerteams im zweiten Spiel gegen Spanien besser laufen wird. Ob dann wieder Mitspielmacherin Geneva Marojan bleibt offen. Marojan steigt zwar wieder ins Training ein, wie hoch sie ihren ledierten Fuß dabei belasten kann, muss sich aber erst noch zeigen.
Marc Eschweiler berichtete, und mit dem Start der Frauenfußball-Weltmeisterschaft wird auch wieder mal über die ungleiche Bezahlung von Frauen und Männern im Fußball debattiert. Die US-Nationalspielerinnen, die morgen gegen Thailand ins FIFA-WM-Turnier starten, haben im März ihren eigenen Verband verklagt. Sie verstehen die schlechtere Bezahlung als Diskriminierung. Die US-Surfliga WSL dagegen ist schon einen Schritt weiter. Sie entschied nach langen Protesten und Druck von Mitgliedern, die Preisgelder anzugleichen. Damit wurde die WSL die erste US-Liga, die ab diesem Jahr alle Sportler gleich bezahlt. Besonders dafür eingesetzt hatte sich unter anderem die Gruppe Committee for Equity in Women's Surfing. Nicole Markwald hat eine der Aktivistinnen getroffen.
Sie sind so hoch wie zwei- oder dreistöckige Wohnhäuser. Das Surfen der sogenannten Big Waves gehört wohl zu den gefährlichsten Sportarten der Welt. Ein Ort, wo die Wellen sich regelmäßig so hoch auftürmen, Mavericks, vor der Küste von Half Moon Bay in Nordkalifornien. Bianca Valenti ist eine der besten Big Wave Surferinnen der USA. Sie lebt in San Francisco.
Surfing Mavericks is all about exploring what's possible. And we first saw that in 1975 when Jeff Clark paddled out there and didn't know if it was possible.
Bei den Mavericks geht es darum, auszutesten, was möglich ist, sagt sie. So wie 1975, als Jeff Clark da rausgepaddelt ist und nicht wusste, ob er auf diesen Wellen surfen konnte. Er konnte und tat es jahrzehntelang. 1998 rief Clark den Wettbewerb Men Who Ride Mountains ins Leben. Männer, die auf Bergen reiten. Surferinnen durften nicht teilnehmen. Bis 2018. Auch weil sich die Gruppe Q's dafür eingesetzt hatte. Q's steht für Committee for Equity in Women's Surfing. Die Organisation setzt sich für die Gleichstellung von Frauen im Surfsport ein. Bei Wettbewerben oder bei der Bezahlung. Sabrina Brennan ist eine der Gründerinnen.
In some instances, women in big wave surfing.
Es gab Beispiele, da bekamen Frauen im Big Wave Surfing 75% weniger Preisgeld als die Männer. Obwohl sie die gleiche Welle mit dem gleichen Risiko surften. Das macht doch keinen Sinn.
So that just doesn't make any sense.
Brennan und ihre Mitstreiterinnen verschafften nach jahrelangem Ringen Big Wave Surferinnen Zugang zum bekannten Mavericks-Wettbewerb. Die Veranstalter brauchen nämlich dafür eine Genehmigung. Und weil der Surfwettbewerb Frauen ausgeschlossen hatte, sprach Q's von einer Bürgerrechtsverletzung. Das Argument, eine Genehmigung solle nicht erteilt werden, bis auch Frauen die Teilnahme erlaubt ist. Davon ließ sich der Ausschuss verantwortlich für die Erteilung der Genehmigung überzeugen. Das gefiel nicht jedem, erzählt Sabrina Brennan.
There was plenty of pushback from men surfers particularly.
Es gab viel Widerstand bei männlichen Surfern und speziell von Jeff Clark, dem Gründer des Wettbewerbs, und seinen Leuten.
Guys that he runs with, his friends.
Im September 2018 konnte Cuse dann den nächsten Erfolg verbuchen. Die World Surf League, WSL, teilte mit, Männern und Frauen beim Wellenreiten künftig das gleiche Preisgeld zu zahlen. Big Wave Surferin Bianca Valenti sagte gegenüber dem Radiosender NPR:
"This already feels like a huge weight is lifted.
Eine riesige Last ist von meinen Schultern genommen. Ich freue mich darauf, dass sich Frauen wahnsinnig verbessern werden. Das wird passieren.
Performances, because that's what's gonna happen.
In der Vergangenheit war es so, dass sie mit ihrem Preisgeld gerade mal die Ausgaben für einen Wettbewerb abdecken konnte. Mehr Geld gibt ihr nun die Möglichkeit, mehr Zeit auf dem Wasser zu verbringen und immer besser zu werden."
DFB-Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hat auch eine klare Meinung zur unterschiedlichen Bezahlung von Fußballerinnen und Fußballern. Sie sagte in der Bild-Zeitung: "Wir generieren nicht die Gelder, also können wir sie auch nicht in der gleichen Höhe fordern." Die DFB-Männer, die spielen morgen Abend gegen Estland in Mainz, größtenteils mit der Mannschaftskonstellation, die auch schon gegen Weißrussland in Spiel 1 der EM-Qualifikation zuletzt gewonnen hatte. Um Stabilität in der Mannschaft und in den Abläufen zu festigen. Julia Metzner.
Wieder ist Deutschland der klare Favorit. Wieder muss Deutschland geduldig sein. Und wieder zählt für Löw-Vertreter Markus Sorg nur der Sieg. Mit Estland trifft die DFB-Elf auf die nächste tiefstehende Mannschaft. Eine Mannschaft mit massiver, gut strukturierter Defensivarbeit, nennt Sorg das. Mit Tempo und der frischen Erfahrung aus dem ähnlichen Spiel in Weißrussland will Deutschland unter anderem konsequenter vor dem Tor agieren. Auch deswegen plant Sorg keine große Rotation.
Weil wir glauben, dass wir natürlich jetzt eine gewisse Stabilität in der Mannschaft brauchen und auch in Abläufen. Und natürlich wollen wir auch von dem Spiel in Weißrussland morgen profitieren. Und das machen wir natürlich dann auch nur, wenn eine gewisse Anzahl von Spielern wieder spielt.
Nur einzelne personelle Veränderungen. Dabei verriet der Trainer nur, dass Manuel Neuer wieder im Tor stehen wird. Im Abschlusstraining schnuppert die Mannschaft schon mal Stadionluft in Mainz. Das Spiel ist seit Tagen ausverkauft. Über 26.000 Fans sind dann beim ersten Heimspiel in der EM-Qualifikation dabei.
Einer allerdings, der kein einziges Fußballspiel mehr verfolgt, weder im Männer- noch im Frauenbereich noch im Nachwuchsbereich, und das seit der letzten WM im letzten Jahr in Russland, ist der Kollege Christian Bartlau. Ende des Monats erscheint sein Buch Ballverlust gegen den marktkonformen Fußball, und darin beschreibt der Autor auch, was letztendlich der Auslöser für seinen Boykott war.
Ja, also als die UEFA 2014 die Nations League beschlossen hat, da habe ich spontan zu einem Kollegen gesagt, wenn das kommt, dann bin ich wirklich raus. Das war wieder so eine Entscheidung, hinter der nur das Geld steht, und davon haben wir nun wirklich genug gehabt in der Vergangenheit. Das hat damals sogar übrigens Oliver Bierhoff zugegeben, der ja nun wirklich kein Kommerzialisierungskritiker ist. Und dann ging es mir in den Jahren danach so ein bisschen wie am Raucher, der eigentlich aufhören will und trotzdem weitermacht. Und nach der WM 2018 habe ich mich dann erinnert und gesagt, du wolltest doch Schluss machen, wenn die Nations League kommt und nächste Saison ist es soweit. Ja, und dann habe ich es durchgezogen.
4 Jahre hat es gedauert vom Entschluss bis zum Vollzug. Was genau stößt Sie denn ab am aktuellen Fußballgeschehen?
Damit habe ich ja ein ganzes Buch gefüllt, aber ich versuche es mal in der Kurzform. Die Antwort auf wirklich alle Fragen im heutigen Profifußball lautet Geld. Warum findet die WM in Katar statt? Warum wird sie bald ausgeweitet auf 48 Mannschaften? Warum muss der Europapokal reformiert werden? Warum haben wir Anschlusszeiten von Freitagabend bis Montagabend? Egal was, es geht also nie darum, ist es sinnvoll, macht es den Fußball wirklich besser für die Fans, für die Spieler, sondern es geht nur darum, können wir den Fußball besser vermarkten? Und diese Logik bringt eben das hervor, was ich diesen marktkonformen Fußball nenne. Und den beschreibe ich also in meinem Buch.
Wer macht den Fußball kaputt?
Ja, genau diese Frage versuche ich also zu beantworten und lande dabei eher bei Strukturen als bei einzelnen Personen. Es ist klar, Figuren wie Gianni Infantino, die taugen irgendwie als Schurken für Krimi-Romane, und natürlich spielt auch Gier eine Rolle. Aber bei der Analyse des Fußballs helfen uns moralische Kategorien nicht weiter. Der marktkonforme Fußball entsteht nicht, weil einzelne Menschen sich irgendwie gierig oder unmoralisch verhalten, sondern weil es einen Sachzwang gibt. Für sportlichen Erfolg braucht es Geld, egal woher. Wer seinen Stadionnamen nicht verkauft, wer seine Brust nicht an einen Sponsor abgibt, der hat eben einen Wettbewerbsnachteil im modernen Fußball. Deswegen hofiert ein Karl-Heinz Rummenigge den Emir von Katar, weil die Millionen von Qatar Airways dann vielleicht eben doch Leroy Sané ins Bayern-Trikot holen. Das kann man jetzt unmoralisch nennen, beantwortet aber nicht die Frage, warum er das tut. Nicht Karl-Heinz Rummenigge macht den Fußball kaputt, sondern eben die Jagd nach dem Geld. Und solange dieser Sachzwang besteht und herrscht im Fußball, brauchen wir uns, glaube ich, auch keine Hoffnung darauf machen, dass das mit der Kommerzialisierung irgendwann weniger oder besser wird.
Das Paradoxe jetzt auch an unserem Gespräch ist ja, in gewisser Weise vermarkten Sie Ihre Haltung ja jetzt auch öffentlichkeitswirksam. Wie passt das denn mit der Kommerzialisierungskritik zusammen?
Das ist eine interessante Frage, aber ich glaube, ich kann an der Stelle vielleicht einen Punkt etwas klarer machen. Meine Kritik an der Vermarktung fängt dort an, wo das Produkt dann modifiziert, verschlechtert, verfälscht wird, nur damit es sich dann besser verkaufen lässt. Ich habe mir jetzt in meinem Fall nicht gedacht, Mensch, boykottier doch mal den Fußball, da lässt sich ja super ein Buch draus machen, sondern ich habe das einfach gemacht. Und das war finanziell übrigens eine katastrophale Entscheidung, weil ich nicht mehr regelmäßig über Fußball schreiben kann in meinem Job als Journalist. Dieses Buch jetzt ist einfach nur mein Diskussionsbeitrag, meine Botschaft, Leute, wenn ihr den Fußball liebt, dann lasst es vielleicht bleiben mit dem Fußball, den wir jetzt sehen.
Das Interesse ist groß. Welche Reaktionen bekommen Sie denn auf Ihre Ausführungen?
Na, ich habe diesen Boykott vor einigen Monaten schon mal beschrieben in einem Artikel damals und gemerkt, ich treffe da wirklich einen Nerv. Also viele haben mir geschrieben über Twitter oder in Mails, dass ihnen die Richtung auch nicht gefällt, in die der Fußball sich bewegt. Aber ausnahmslos kam wirklich der Nachsatz, also ohne Fußball, das könnte ich dann nicht. Und spannend fand ich da die Reaktion von Ben Redelings, das ist ein Autor, der hat auch schon viele Fußballbücher veröffentlicht und der schrieb, ich lasse mir doch meinen Fußball nicht nehmen. Und das finde ich als Reaktion nachvollziehbar, aber nüchtern betrachtet völlig absurd, weil das ist nicht mehr unser Fußball. Wir bestimmen nicht, was gespielt wird, wie gespielt wird, wo gespielt wird, von wem gespielt wird.
Für welche Klientel ist denn der heutige Fußball Ihrer Meinung nach?
Ja, auf Profi-Ebene einfach für den, der ihn bezahlen kann. Also wenn sie ein paar Milliarden übrig haben, dann kaufen sie sich eben Manchester City. Und wenn sie wie Saudi-Arabien 30 Millionen Euro pro Jahr im PR-Budget locker machen können, dann holen sie sich den spanischen Supercup in ihr Land und bestehen dann auch noch drauf, dass das Format geändert wird für sie extra, so wie es der spanische Verband wahrscheinlich macht, nämlich 4 Teams statt 2 spielen zu lassen, damit auch wirklich jedes Jahr Barca und Real sicher vorbeikommen. Wenn sie ein Fernsehsender sind und die Bundesliga-Sause finanzieren, dann finden die Spiele für sie halt auch am Sonntagmittag statt. Und ganz unten in dieser Pyramide kommen dann die Fans. Klar wird auch für die gespielt und sie finanzieren ja zu einem Teil auch das, was die Vereine machen, aber zu einem immer geringeren Teil. Die Bundesliga-Vereine machen nur noch 14% ihrer Umsätze wirklich am Spieltag, an der Stadionkasse. Viel wichtiger sind die Medienerlöse. 1/3 des Umsatzes kommen eben aus diesen Medienerlösen und viel wichtiger sind also die TV-Zuschauer. Aber auch die sind nur Konsumenten. Die haben nichts zu sagen. Sie werden einfach nur bei Laune gehalten.
Dabei sind die Fans ja eigentlich die stärkste lenkende Kraft in diesem Machtspiel, also noch vor den Sponsoren. Warum nutzen die ihr Potenzial nicht viel mehr aus?
Naja, erstmal müsste man ja fragen, wer ist überhaupt so unzufrieden, dass er oder sie etwas ändern will am Fußball wirklich. Für den Teil der Fußballfans, für den Fußball hauptsächlich Unterhaltung ist, die leben ja an der besten aller Welten. Also die sehen viel Fußball, die sehen ihre Stars andauernd. Und wer den Fußball aber wirklich liebt, der kann eigentlich nur Schmerz empfinden. Und es gibt diese kritischen Fans. Das haben wir am 13. Spieltag gespürt beim Stimmungsboykott in den Bundesliga-Stadien. Aber ich bin skeptisch, ob da eine kritische Masse zusammenkommt. Es fehlt so ein, ich nenne es mal Fukushima-Moment, wo plötzlich Positionen einer kritischen Minderheit mit dem Mainstream sich überschneiden. Und offenbar können ja nicht mal die Football Leagues, die ja wirklich Unfassbares zutage gefördert haben, dem Fußballgeschäft wirklich etwas anhaben. Menschen ertragen offensichtlich erstaunlich viel, vor allem im irrationalen Bereich, in dem sich der Fußball nun mal abspielt. Man liest ja oft von dieser ominösen Blase, die platzt, aber das sind mehr Beschwörungen als Realität. Die große Masse schweigt und schaltet wieder ein. Es waren 10 Millionen beim DFB-Pokal Rasenball Leipzig gegen Bayern München. Solange das so bleibt und dann vielleicht sogar noch neue Konsumenten, neue Märkte gefunden werden in Indien, in China, in den USA, solange wird das einfach so weitergehen.
Was müsste denn passieren, dass Sie sich wieder begeistern könnten für den Fußball?
Das sehe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Also es gäbe so Szenarien, die für mich irgendwie attraktiv erscheinen. Der DFB könnte zum Beispiel seine Teams nur in Staaten schicken, die halbwegs die Menschenrechte achten. Die Champions League könnte sich zurückschrumpfen auf einen Pokal der Landesmeister. Bei den Ansetzungen könnte Rücksicht genommen werden auf die Interessen der Fans. Sowas. Aber wer hat daran wirklich ein Interesse? Der Fußball hat sich zuletzt komplett den Interessen seiner Geldgeber ausgeliefert. Und das sind hauptsächlich internationale Großkonzerne, TV-Anstalten und autokratische Regime. Die werden ihr schönes Werkzeug Fußball nicht einfach so kampflos abgeben. Es sei denn, es ist nicht mehr so nützlich, weil Leute abschalten, sich verweigern, streiken. Der marktkonforme Fußball muss, glaube ich, erst zusammenbrechen, damit wir ihn neu aufbauen können und gemeinsam entscheiden können, wie ein wirklich schöner, gemeinnütziger Fußball für alle überhaupt aussehen kann.
Buchautor Christian Bartlau war das über seinen kompletten Fußballboykott, über seine Abkehr als Fan von seiner liebsten Sportart. Hat er jetzt ein Buch geschrieben, es kommt Ende des Monats raus, heißt Ballverlust, im Papirossa Verlag erschienen und es kostet 14,90 Euro. Die deutsche Tennisspielerin Mona Bartel ist mit einer Niederlage in die Rasensaison gestartet. Die Fed Cup-Spielerin verlor beim WTA-Turnier im niederländischen 5:7 und 4:6 gegen die Qualifikantin Grete Minen aus Belgien. Auch der Auftakt des Tennisturniers am Stuttgarter Weißenhof lief aus deutscher Sicht eher unerfreulich, fasst Detlef Lindner zusammen.
Dieser Auftakttag war kein guter, weder für das Turnier noch für die deutschen Teilnehmer. Philipp Kohlschreiber und Mischa Zverev schieden aus. Und dann fing es an zu regnen, sodass Jan-Lennard Struff sein Match gegen den Kanadier Schapovalov nicht mehr bestreiten konnte. Kohlschreiber war nach seinem überraschenden Erstrundenaus mit sich und seiner fehlerhaften Spielweise äußerst unzufrieden. Seine Dreisatzniederlage gegen den Newcomer Miomir Kecmanovic aus Serbien war nämlich vermeidbar. Zuvor hatte schon Mischa Zverev seine Erstrundenniederlage Serie fortgesetzt. Der Bruder des Turnierfavoriten Alexander unterlag dem Franzosen Jo-Wilfried Tsonga klar in zwei Sätzen. Alexander Zverev hat als Topgesetzter freilos in der ersten Runde.
Ab dem 17. Juni müssen die Sommersportverbände des Deutschen Olympischen Sportbundes ihre Eingaben tätigen für die sogenannte Potenzialanalyse, die Teil der mal angestoßenen, aber dann ins Stocken geratenen Spitzensportreform ist. Mit den Angaben sollen die Erfolgsaussichten und damit gekoppelt die Förderungswürdigkeit der verschiedenen Sportarten eingestuft werden. So sollte das, was mit den Steuergeldern passiert, nachvollziehbarer, transparenter und effektiver als bisher werden. Auch für die Trainerinnen und Trainer, doch genau die sehen die Reform kritisch, wie gestern bei uns im Sportgespräch zu hören war. Ralf Holtmeier, der Chefbundestrainer Rudern, sagte da beispielsweise:
2012 war ja Schlagwort Traineroffensive. Ja. Und ich finde das immer typisch. Es ist ein Schlagwort, okay, aber da ist ja nichts von übrig geblieben. Ich habe damals schon gesagt, naja, hoffentlich wird es ein Stoßtrupp unternehmen. Also es wird immer ganz vollmundig Offensive. Und was dann nachher bleibt, ist eigentlich nichts. Ich sage mal, alle 3-4 Jahre gibt es ein neues Konzept eigentlich, ohne sich zu überlegen oder auch mal nachzuvollziehen, was hat denn gegriffen von dem, was wir vorher gemacht haben. Es wird auch nicht mehr nachgefragt, was vorher mal Absicht war. Da arbeiten wir im Leistungssport ganz anders. Da muss ich wirklich mal sagen, auch professioneller. Es wird doch nichts mehr nachvollzogen.
Die Frage nach dem Sinn der Spitzensportreform stellte sich auch unsere Kommentatorin, zumal da ja die deutliche Erhöhung der Fördermittel ohne jegliche Auflagen vom Sport- und Innenminister Horst Seehofer längst versprochen ist. Er, der Sportversteher, braucht keine Reform, kommentiert Bianca Schreiber-Rietig.
Bloß kein Druck. Medaillen sind auch nicht zwingend. Bundesinnenminister Horst Seehofer, der Sportversteher. Er verkündet die Leichtigkeit des Seins im deutschen Spitzensport. Den Schuss Unbeschwertheit dürfe man den Sportlern und Sportlerinnen nicht nehmen, sagt er in einem Interview. Und erklärt einen Paradigmenwechsel in der deutschen Spitzensportförderung. Damit steht das endgültige Aus der ungeliebten Spitzensportreform fest, die 2016 vom Deutschen Olympischen Sportbund und dem Innenministerium BMI angeleiert wurde. Denn Paradigmenwechsel heißt in der Seehofer'schen Interpretation: Der Sport bekommt mehr Geld. 245 Millionen Euro sind das 2020. Die Reform war als Legitimation für den Bund gedacht, als Begründung, warum er Spitzensport fördert. Geld erst nach getaner Arbeit war deshalb die eiserne Devise von Seehofers Vorgänger Thomas de Maizière, CDU. Und mehr Medaillen. Außerdem sollte alles transparenter werden, vor allem was der Sport mit dem Steuergeld so anstellt. Das war gestern. Wen kümmert's heute noch? Mit der sportpolitischen Rolle rückwärts erfüllt der amtierende CSU-Minister den sehnlichsten Reformwunsch seines Parteifreunds und DOSB-Präsidenten Alfons Hörmann. Am Ende der Reform mehr Kohle zu bekommen. Jetzt gibt es das auch ohne vollendete Reform. Seid umschlungen, Millionen. Herzlichen Glückwunsch. Gelungen. Sportversteher Seehofer? Oder doch eher Sportfan Seehofer? Offensichtlich nimmt der gerne auf, was ihm die Sportinteressenvertreter so zuflüstern und was aus deren Sicht richtig ist. Es seien ja gute Leute im DOSB, die sportfachlich entscheiden, sagt der Politiker, der eigentlich nicht dafür bekannt ist, anderen leicht auf den Leim zu gehen. Nun gut, in seinem riesigen Ministeriumsapparatschick hat der Bayer genug problembehaftete Felder zu beackern, sodass er nicht auch noch auf der Sportetage ständig Ärger haben wollte. Deshalb sorgte er für Kuschelatmosphäre, unterzog die Abteilung einer personellen Runderneuerung. Manche gingen von selber, andere, wie der forsche, kenntnisreiche Abteilungsleiter Gerhard Böhm, wurden unter tätiger Mithilfe des DOSB in den Ruhestand versetzt. Damit war klar, auch diese Reform wird eine unvollendete bleiben. Seitdem herrscht Ruhe im Karton. Und harmonische Debattenkultur pflegt man im Küchenkabinett. Neudeutsch als Jour fix getarnt. Nervende Verbandsmenschen oder nöhlende Parteifreunde werden mit Geldgeschenken ruhiggestellt. Das ist im Sport seit Jahrzehnten ein erfolgreiches Mittel. Man reformiert nur, was man beherrscht, hat der französische Dichter und Politiker Alphonse de Lamartine erkannt. Dass die Politik den deutschen Sport wirklich im Griff hätte, kann man nicht behaupten. Dem Sport wurde bisher jede gewünschte Extrawurst gebraten, was den politischen Verhältnissen in Zeiten des Eisernen Vorhanges geschuldet war. Er wurde verhätschelt, entwickelte ein Eigenleben, pochte auf seine Autonomie. Gleichzeitig forderte er Steuergeld, verweigerte aber bis heute Transparenz. Politiker und Politikerinnen, die sich gerne in der Nähe von Olympioniken und Erfolgsteams tummeln, zeigen sich dem Sport gegenüber großzügig und wenig kritisch. Manche Parlamentarier sind so mit dem Sport ineinander verwoben, dass diese Nähe Klüngel und Kumpanei forcieren. Und so kann der DOSB nun aus dem Vollen schöpfen. Keineswegs dank inhaltlich überzeugender Arbeit, sondern weil Beziehungen und Seilschaften tadellos funktionieren. Immer wieder, vor allem nach sportlichen Pleiten, wurden Reformversuche im deutschen Sport gestartet und scheiterten. Der Geldregen prasselte trotzdem immer kräftiger auf Sportdeutschland hernieder. Die Probleme wurden trotzdem nicht geringer. Beim neuerlichen Umbauversuch ging aber ein weiterer Teamplayer neben dem DOSB als Sieger vom Platz. Die Athleten. Die hatten rebelliert, nabelten sich mit der Gründung eines eigenen Vereins vom DOSB ab und brachten die Funktionäre heftig in Schwitzen. Sie haben es mittlerweile geschafft, dass sie derzeit alles durchsetzen können, was sie wollen. Der Hype um die Athleten und Athletinnen hat allerdings die andere Hälfte, die zu einem erfolgreichen Team im Sport gehört, in den Hintergrund gedrängt. Trainer und Trainerinnen. Auch wenn es eine Trainer-AG im DOSB gibt, Ruder-Bundestrainer Ralf Holtmeier befürchtet nicht ohne Grund, dass, wie so oft, Versprechen gegenüber seiner Klientel nicht eingehalten werden. Schon einer seiner Vorgänger, Karl Adam, hatte das in den 70er Jahren zu beklagen. Sport sei die schönste Nebensache, sagt der Minister. Für Trainer dagegen ist der Sport Beruf und somit Existenzgrundlage. Da wäre es doch angebracht, dass die Damen und Herren Abgeordneten im Bundestagssportausschuss ihrer Kontrollaufgabe schnellstens nachkämen und fragen, ob die zusätzlichen Steuermittel beispielsweise auch bei denen ankommen, für die sie gedacht waren. Übrigens ist gerade der Umgang mit den Lobbyisten des Sports ein Schulbeispiel dafür, warum vor allem die Volksparteien CDU und SPD beim Wahlvolk immer mehr ins Abseits geraten. Es ist das unerträgliche Agieren nach Gutsherrenart unter dem Amigo-Motto: Uns kann keiner, egal was wir uns erlauben.
Bianca Schreiber-Rietig zur Haltung Horst Seehofers, der dem deutschen Sport einen warmen Geldregen zugesichert hat, ohne die vorher dafür abgesprochenen Reformen umgesetzt zu haben. Ihren Kommentar, dazu aber auch viele unserer Beiträge und auch das komplette Sportgespräch mit der Trainerrunde zur Spitzensportreform gibt's übrigens auf unserer Internetseite deutschlandfunk.de/sport. Den Traum, einmal oben auf dem Dach der Welt zu stehen, haben sich bislang rund 5000 Menschen erfüllt. Mehr als 300 Bergsteiger kamen bei dem Versuch ums Leben. Allein in der diesjährigen Hauptklettersaison, die seit wenigen Tagen beendet ist, starben 11 Menschen, weil es im kurzen Zeitfenster günstigen Wetters zu einem regelrechten, lebensgefährlichen Stau auf dem Gipfelgrat am Mount Everest gekommen war, kam es zu langen Wartezeiten. Stefan Nestler bilanziert.
Das Bild ging um die Welt. Eine lange Menschenschlange windet sich am 22. Mai über den Everest-Gipfelgrat in Richtung des höchsten Punkts auf 8.850 Metern. Mehr als 300 Menschen erreichten nach Schätzungen an jedem Tag den Gipfel. Vorher mussten sie im Stau stehen. Manche berichteten von mehr als 2 Stunden Wartezeit. Mitten in der Todeszone, wo die Luft mit gerade mal einem Drittel des Luftdrucks in die Lungen gepresst wird, wie auf Meereshöhe. Am Everest-Stautag waren dem Vernehmen nach alle Gipfelaspiranten mit Flaschensauerstoff unterwegs. Doch irgendwann sind solche Flaschen auch einmal leer. Da grenzt es schon fast an ein Wunder, dass am 22. Mai lediglich ein Bergsteiger sein Leben aushauchte. Insgesamt kamen in diesem Frühjahr am Everest 11 Menschen ums Leben, ohne dass sich eine Naturkatastrophe ereignet hätte. Nur einer dieser 11 starb bei einem eher klassischen Bergunfall. Er rutschte beim Abstieg aus und stürzte in die Tiefe. Die anderen 10 Todesfälle hingen mit Sauerstoffmangel, Entkräftung und daraus folgender Höhenkrankheit zusammen. War der Tod dieser Menschen wirklich unvermeidlich, wie hinterher ein nepalesischer Expeditionsleiter wissen ließ? Die Regierung in Kathmandu vergab in diesem Frühjahr die Rekordzahl von 381 sogenannten Permits, Besteigungsgenehmigungen für den Everest, alleine für die nepalesische Südseite des Bergs. Rechnet man nun pro ausländischen Bergsteiger noch im Schnitt 1 bis 2 Sherpas als Unterstützung hinzu, kommt man schnell auf eine Summe von 800 bis 1000 Bergsteigern alleine auf der Südseite. Die Zahl unterscheidet sich nicht gravierend von den vergangenen Jahren. Diesmal jedoch öffnete sich das Schönwetterfenster mit wenig Wind und annehmbaren Temperaturen erst spät in der Saison und dann nur für wenige Tage. Fast alle Expeditionsteams machten sich mehr oder weniger gleichzeitig auf den Weg. Der Stau bildete sich mit Ansage. Alle wollten ihre Chance nutzen, auch jene, die aufgrund mangelnder Fähigkeiten eigentlich nicht an diesen Berg gehörten. Auch in diesem Jahr gab es wieder Berichte über Everest-Gipfelkandidaten, denen im Basislager gezeigt werden musste, wie sie ihre Steigeisen anlegen sollten. Seit nun schon 3 Jahrzehnten wird darüber diskutiert, wie man die Auswüchse am Everest in den Griff bekommt. Passiert ist so gut wie nichts. Mindestanforderungen für Everest-Aspiranten, Standards für Expeditionsanbieter, Fehlanzeige. Und der Markt wandelt sich. Waren es früher einige wenige westliche Veranstalter, die Everest-Besteigungen anboten, sind es heute meist die nepalesischen Agenturen, die mit den größten Gruppen am Berg sind. Einige von ihnen locken mit Dumpingpreisen, verschweigen aber, wo sie das Geld einsparen, beim Personal und bei den Sauerstoffvorräten. Auch die Klientel hat sich verschoben, von Westen nach Osten. Immer mehr Inder und Chinesen wollen auf den Everest. Über Fragen der Bergsteigerethik und Sicherheit wird in diesen Ländern eher selten diskutiert. Die Regierung Nepals hat, wie eigentlich nach jeder Saison, auch diesmal angekündigt, dass sie über neue Everest-Regeln nachdenke. Traditionell verlaufen diese Diskussionen dann im Sande, denn letztlich hängt Nepal an der Nabelschnur des Bergtourismus. Und möglichst viele wollen die Everest-Kuh bis zum letzten Dollar melken.
Zu den besten Höhenbergsteigern Deutschlands gehört David Göttler. 5 Achttausender hat er in seiner Karriere bereits bestiegen. Zuletzt versuchte auch er, an diesem besagten 22. Mai den Gipfel des Mount Everest zu erreichen, ohne Flaschensauerstoff, ohne Hilfe von Sherpas. Allerdings, nur wenige Höhenmeter vor dem Ziel, musste Göttler seinen Versuch abbrechen und umkehren.
Also es war diese Saison einfach sehr, sehr schwierig von den Wetterfenstern. Es gab einfach nur sehr wenige Tage, an denen quasi der Jetstream, dieser starke Wind da in der Höhe so niedrig war oder weggegangen ist, dass man auf den Gipfel hat können, mit oder ohne Sauerstoff. Und dadurch, dass nur so wenige Tage waren, hat quasi die ganzen Leute, die da hoch wollten, haben eben an nur eigentlich 4 oder 5 Tagen quasi sind zum Gipfel gegangen. Und deswegen war es für mich am Ende so, dass leider an dem Tag, wo ich auch hoch wollte, einfach zu viele Menschen da oben Schlange gestanden sind oder nicht schnell genug vorwärts gekommen sind. Und deswegen musste ich umdrehen.
Welche konkreten Gedanken sind denn in dem Moment durch den Kopf geschossen? Also wie haben Sie Risiko und Erfolg gegeneinander abgewogen?
In dem Moment dort oben habe ich ehrlich gesagt nicht viel hin und her überlegen müssen. Ich habe einfach mir im Vorfeld schon überlegt, das ist meine Herangehensweise beim Bergsteigen, ich denke, es machen viele so, dass man versucht, alle Eventualitäten irgendwie schon im Vorfeld zu antizipieren und auch dann schon Entscheidungen quasi unten trifft, wo man noch quasi lange überlegen kann. Und somit war für mich klar, dass ein Fall sein könnte, dass ich dort hochkomme und es einfach zu viele Menschen sind. Der andere Fall war, dass das Wetter zum Beispiel schlecht wird, dass es zu kalt wird. Und das ist genau dort oben eingetroffen. Am Ende war ich sogar 100 Meter nur unterhalb vom Gipfel. Ich habe im Nachhinein erst durch ein Bild quasi eruiert, genau wo ich war. Und habe dann von einem Freund erfahren, dass das quasi schon am Südgipfel war. Und es ist 8750 Meter. Und ich habe dann dort oben gesehen, es kommen so viele Menschen mir entgegen. Und das Wetter ist gleichzeitig schlechter geworden, dass quasi diese 2 roten Warnlampen angegangen sind und ich gesagt habe, okay, das ist heute mir dann zu risikoreich dort oben, ich drehe um.
Sie bereuen also auch im Nachhinein Ihre Entscheidung nicht?
Nee, ich bereue sie nicht. Ich bin mir ganz sicher, es war die richtige. Man sieht es auch dann eben an demselben Tag, sind, ich weiß nicht, glaube ich, 3 oder sowas ums Leben gekommen mit Sauerstoff im Abstieg, weil sie einfach dort oben zu lange haben warten müssen und eben nicht umgedreht sind. Ich bin so zufrieden mit meiner Entscheidung, auch wie ich mich danach gefühlt habe, weil sie körperlich einfach, dass mein ganzes Training im Vorfeld das Richtige war. Ich war wirklich fit. Ich habe mich dort oben auch auf 8750 habe ich mich gut gefühlt. Ich war noch nie so hoch. Es war meine höchste Höhe und habe auch jetzt keinen Groll, dass dort oben dann an dem Tag so viele Menschen unterwegs gewesen sind. Das ist was, was ich im Vorfeld gewusst habe. Wenn ich an den Everest gehe, an den Normalweg zur Hauptsaison, dann weiß ich, dass dort einfach 600, 800 andere Leute auch unterwegs sind.
Sie hegen keinen Groll gegen diesen Stau, gegen diese Menschenschlange. Was löst das denn in Ihnen aus, wenn es so voll ist auf dem Gipfelgrat?
Ich glaube, es löst bei mir nicht diese Reaktion aus, die bei vielen anderen oder in den Medien, die da zu spüren ist, dass dieser Aufschrei an, oh mein Gott, am Everest ist es so voll. Und natürlich ist da irgendwas an dem System verkehrt, dass 11 Leute an dem Berg sterben, dass einfach für den Berg zu viel und Leute unterwegs sind. Aber dasselbe Problem habe ich an dem Mont Blanc, an dem Matterhorn, schrecklich überfüllt in dem Sinne, am Gipfel vom Gran Paradiso bei uns in den Alpen. Da kommt kein Aufschrei. Wo man bei dem Problem anfangen soll, ist schwer für mich zu diskutieren, aber einfach dieser Aufschrei, oh mein Gott, ist so voll, damit kann ich irgendwie nichts anfangen, beziehungsweise das löst bei mir nicht aus.
Wenn vieles so planbar ist und auch so absehbar, wie Sie ja nachvollziehbar schildern, was ist dann mit der Verantwortung der Veranstalter für die Sicherheit ihrer Kunden, die da oben als Bergtouristen eben in prekäre Situationen geraten?
Das ist ein anderes Thema und da muss man natürlich sagen, dass da läuft was verkehrt zum Beispiel. Also von mir aus können dort doppelt so viele Leute oben sein und es probieren, aber die Konsequenz wäre, dass einfach auch viel, viel mehr umdrehen und am Ende, wenn ich mit einer guten Agentur dort unterwegs bin, mit verantwortungs- und gut geschulten quasi Personal, sprich den Sherpas, den Bergführern, die ganzes Risikomanagement, das diese Agenturen dann machen, dann muss dort oben keiner mehr sterben, weil ihm der Sauerstoff ausgeht oder weil er zu erschöpft ist. Weil das wäre der Job quasi, das ist dasselbe, wenn ich hier als Bergführer am Mont Blanc unterwegs bin und ich sehe, mein Gast ist einfach zu langsam oder zu erschöpft, dann muss ich ihm auch 100 Meter vorm Gipfel eben sagen, Entschuldigung, aber wir müssen jetzt halt umdrehen und das ist keine demokratische Entscheidung da oben, sondern das ist quasi einfach meine Einschätzung als Verantwortlicher, der vor allem den Job hat, meinen Gast wieder quasi heil runterzubringen.
Und was ist da im Gegenteil dazu dann mit der Eigenverantwortung dieser Bergtouristen, die sich selber vielleicht auch überschätzen mit ihren Leistungsvermögen?
Klar, ich könnte jetzt halt erwarten, dass jeder, der in die Berge geht, eine Eigenverantwortung hat. Aber dass gerade ich, der auch als Bergführer unterwegs ist und in den Alpen quasi diese Eigenverantwortung, wenn ich mich quasi einem Bergführer anvertraue oder in diese Agentur einmuche, dann mache ich das ja auch, weil ich ein Stück weit Eigenverantwortung quasi nicht übernehmen will oder auch dazu gar nicht fähig bin, nicht die Kapazitäten habe, diese Eigenverantwortung dann am Berg wirklich wahrzunehmen. Und klar würde ich mir wünschen, dass jeder erst durch eine lange Schule oder eine Lehrzeit des Bergsteigens geht.
Ein Eignungstest vielleicht?
Eignungstest oder irgend sowas. Aber ich glaube, das ist utopisch. Und ich würde mir wünschen, dass wir quasi einen Standard schaffen jetzt halt für das Problem am Everest, ja, einen Standard schaffen für Agenturen zum Beispiel.
Der Gipfel ist ja auch über die tibetische Nordseite zu erreichen und da gibt es an die 300 Erlaubnispässe sozusagen für Gipfelanwärter. Genau. Also da wird die Zahl der Gipfelanwärter reguliert. Nepal reguliert den Andrang nicht. Sollte auch da oder generell die Zahl der zahlenden Kunden, die hoch wollen, verringert werden?
Klar, wenn wir eine Verringerung durch irgendein System, wie welches auch immer, quasi schaffen, dass weniger dorthin gehen, dann wird sich auch das Problem dort oben quasi von Müll bis irgendwie Stau und Todesfälle daraus irgendwie reduzieren. Ich weiß aber leider keine Lösung, die gut ist, das zu reglementieren. Wenn wir am Mont Blanc zum Beispiel schauen, da wird jetzt seit ab diesem Jahr das auch über den Normalweg, über die Gautier-Hütte limitiert, indem man eine Reservierung braucht. Aber das System ist an so vielen Stellen verkehrt für mich, dass ich nicht sagen kann, das finde ich gut. Am Everest habe ich einfach die Angst, wenn wir jetzt da auch auf der Südseite, auf der nepalesischen, sagen, nur 300 Permits werden ausgegeben, dann werden die Preise steigen und vor allem ja am Ende werden durch irgendwelche Hintertürchen bekommen dann Leute Permits, die einfach ein bisschen mehr zahlen und noch ein bisschen mehr zahlen und somit wird es nicht fair irgendwie vergeben.
Ihr Vater hatte einen ganz provokanten Vorschlag formuliert, nämlich, da es ja vielen Bergsteigern gar nicht um den Aufstieg an sich geht oder diesen Bergtouristen, sondern sie wollen eigentlich nur das Gipfelerlebnis eben am Gipfelkreuz haben, hat er provokant vorgeschlagen, eine Seilbahn wäre eine Option für diese Bergtouristen und dagegen könnten dann die Bergsteiger das Erlebnis, nämlich den Weg dorthin zum Gipfel, ungestörter erleben.
Es ist sicher ein interessanter Gedanke auch, aber ich glaube am Ende weiß ich nicht, ob das da wirklich die Lösung ist.
Die aber am Kilimandscharo auch schon diskutiert wird.
Genau, wird am Kilimandscharo diskutiert. Wir sehen es aber auf der anderen Seite auch jetzt an der Egidimidi, wo auch die Seilbahnstation da oben ist. Klar, jetzt halt die Routen selber an der Egidimidi sind dann nicht mehr so voll, aber es geht dort oben trotzdem unglaublich zu und weiß ich nicht, ob das jetzt halt wirklich die Lösung ist.
Gipfeltouristen haben eine zu große Akzeptanz in der Gesellschaft. Das ist neben strukturellen Problemen auch ein Grund für den Stau am Mount Everest, sagt Deutschlands bester Höhenbergsteiger David Göttler im aufgezeichneten Interview. Das gibt's in voller Länge bei uns auf der Homepage. Jetzt im Juni finden bereits zum dritten Mal die Ruhr Games, Europas größtes Sportfestival für Jugendliche, statt. Nach Essen und Dortmund ist diesmal Duisburg Gastgeber dieses internationalen Sport- und Kulturfestivals. An die 5600 Athletinnen und Athleten, ein Drittel davon aus 34 verschiedenen Ländern, wirken auf unterschiedlichste Weise bei dem Sportprogramm mit. Neben Show- und Mitmachwettbewerben gibt es auch in 17 verschiedenen Sportarten teils olympische Leistungssportturniere, beispielsweise im Handball, Kanu, Polo, Ringen oder auch die deutsche Meisterschaften im Klettern. Ideengeber und Projektleiter der Ruhr Games ist Niklas Börger, der auch schon die ersten beiden Ausgaben verantwortete und diesmal vor keinen großen Herausforderungen mehr stand.
Ja, wir haben mit dem Landschaftspark Duisburg-Nord eigentlich ideale Voraussetzungen von Anfang an vorgefunden. Es passt sehr gut, dass wir hier Jugendkultur und Industriekultur zusammenbringen und deswegen sind wir sehr glücklich, diesen Standort vorzufinden und können deswegen auch zum ersten Mal an einem zentralen Standort alles umsetzen.
Das heißt, es gab gar keine Hürden?
Es gab sehr wenig Hürden tatsächlich. Also wir sind hier sehr, sehr froh von Anfang an in den ganzen Abwicklungen vor Ort mit der Stadt, mit den Beteiligten am Landschaftspark und können eigentlich nicht von großen Problemen sprechen, sondern eher von einer absoluten Glückssituation hier in Duisburg zu sein.
Was ist das Einzigartige an dieser Festivalkonstellation überhaupt?
Ja, zumal ist das Gesamtkonstrukt der Ruhr Games international komplett einmalig. Es ist kein reines Sportevent, es ist kein Musikfestival und es ist auch kein reiner Jugendaustausch, sondern es ist alles drei zusammen an vier sehr, sehr intensiven Tagen. Und mittlerweile über die Jahre ist die Qualität der einzelnen Programmpunkte extrem gestiegen. Wir haben Europameisterschaften, deutsche Meisterschaften, viele internationale Kultur-Acts und Crews, die dabei sind. Und das gibt es so geballt in dieser Konstellation nicht ein zweites Mal.
Besonders ist ja sicherlich auch die Verschmelzung klassischer und moderner Disziplinen im Rahmen eines solchen Jugendfestivals. Ist das ein Alleinstellungsmerkmal oder strahlt das inzwischen jetzt auch ab bei der Gestaltung der kommenden beispielsweise Olympischen Spiele in Tokio 2020?
Ja, wir sehen ja bei den Olympischen Spielen, dass mittlerweile Skateboard, Speedklettern auch olympisch geworden ist. Das ist von uns Anfang an Bestandteil der Ruhr Games gewesen. Früher haben wir noch unterteilt in Actionsport und Olympischen Sport. Mittlerweile ist das zum Glück alles olympischer Sport. Und die Sportler lernen gemeinsam von Vereinsstrukturen und von dem Zusammenhalt, den der Sport bietet. Und da haben wir sicherlich auch eine Vorreiterrolle.
Bei den ersten Ruhr Games stand der Sport komplett im Mittelpunkt. Halten sich jetzt inzwischen bei dieser dritten Auflage Sport und Kultur mehr die Waage?
Also es war von Anfang an ein gleichberechtigter Teil. Es beruhte auf drei Säulen, internationale Jugendbegegnung, Kultur und Sport. Aber natürlich ist die Entstehungsgeschichte aus dem Sport entstanden, aus der damals gescheiterten Olympiabewerbung Düsseldorf und dem Ruhrgebiet. Und deswegen war der Sport am Anfang sichtbarer. Wichtig ist uns aber, die gesamte Jugendkultur abzubilden und einen attraktiven Part sowohl für Sportler als auch für Kulturinteressierte zu bieten. Und das Ganze mit einer Strahlkraft für ganz Europa.
Sie sagten gerade, mit der gescheiterten Olympiabewerbung sei die Idee zu den Ruhr Games entstanden. Warum? Also wollte man auf jeden Fall in dieser ja durchaus strukturschwachen Region etwas in der Art einer Sportveranstaltung bieten?
Ja, vor allen Dingen ist es traditionell ja eine sehr sportaffine, sportinteressierte und sportbegeisterte Region mit sehr vielen unterschiedlichen Jugendkulturen und auch sehr viel Street Art, Urban Art, urbane Kunst, digitale Kunst, die es hier gibt, die wir auf eine Plattform bringen wollen und eigentlich gar nicht darauf angewiesen sind, Franchise-Formate in die Region zu holen, sondern jetzt sehen, dass die Entwicklung und Etablierung eines eigenen Formates sehr gut funktioniert und man darüber auch wieder wesentlich attraktiver wird für große Veranstaltungen, die von außen kommen.
Was bedeutet denn Ihre Erfahrung jetzt der letzten 4 Jahre dann auch für die neu angestrebte Olympia-Bewerbung der Rhein-Ruhr-Region 2036?
Ja, es geht natürlich darum, dass die Großformate in letzter Zeit sehr viel Werbung für sich gemacht haben und wesentlich näher natürlich wieder zu den Sportlern, zu den Jugendlichen, zu den Bürgern herangebracht werden müssen und dass es nicht um Gigantismus geht, sondern es geht um Begeisterung für Sport, um gemeinsam zu feiern, gemeinsam etwas zu erleben. Da haben wir ideale Voraussetzungen hier in der Region. Sicherlich gibt es bei einigen Dingen wie Digitalisierung und Infrastruktur noch Anpassungsmaßnahmen, wenn es jetzt gerade um Olympia geht. Wir für die Größenordnung der Ruhr Games haben eigentlich ideale Voraussetzungen und treffen hier auch auf sehr gute Partner, sowohl was die Hallensituation angeht, was vor allem die Industriekultur angeht und freuen uns auch gerade international immer größerer Beliebtheit, dass da die Kapazitätsgrenzen bei uns auch voll ausgeschöpft sind.
Ich nehme mal ein Stichwort aus Ihrer ganzen Aufzählung gerade heraus, die Digitalisierung. Wo sehen Sie denn da noch Entwicklungsbedarf?
Ja, es geht natürlich um die Ansprache, es geht um die Art und Weise, wie Jugendliche vernetzt sind, wie sie miteinander kommunizieren und das ist natürlich an einigen Punkten schwierig, auch was Live-Scoring, was Livestreams angeht. Das gehört mittlerweile dazu, dass man nicht nur das Live-Erlebnis im Stadion hat oder bei uns jetzt in idealer Voraussetzung im Landschaftspark, sondern dass man eben auch weiteren Service einfach anbietet. Da gibt es sicherlich noch Nachholbedarf. Wir versuchen einiges zu entwickeln in den letzten Jahren, aber da ist sicherlich immer noch Luft nach oben.
Sie sprechen mit diesem Event ja in erster Linie Jugendliche zwischen 14 und 23 Jahren an. Wie begeistern Sie die denn?
Das ist ehrlich gesagt gar nicht so schwer, die zu begeistern, weil wir einfach eine sehr große Bandbreite an Programmpunkten haben, sehr viele offene Angebote. Es geht gar nicht um eine Frontalbespielung von der Bühne, sondern wir binden alle Jugendlichen mit ein. Man hat die Möglichkeit, vor Ort sich für unterschiedliche Sachen anzumelden, ob das kulturelle Workshops sind oder Sportturniere sind oder ganz neue Sportformen, die entwickelt werden. Und gerade dieser Partizipationsgedanke, der macht es uns relativ leicht, junge Menschen dazu zu begeistern, auch wirklich dabei zu sein und für sich vielleicht das neue Hobby, die neue Sportart auch hier zu finden.
Nennen Sie doch mal die für Sie in diesem Jahr faszinierendsten Sportarten, Trend oder auch nicht, und auch das Angebot, auf das Sie am meisten stolz sind im Kulturbereich.
Also am spannendsten ist sicherlich die deutsche Meisterschaft zu sehen vor der Hochofenkulisse im Speedklettern als neue olympische Disziplin. Ist das auch hier sehr atemberaubend, allein schon wie der Aufbau sein wird. Und wir haben auch da tatsächlich die besten Athleten und mit einem Jugendlichen hier aus Essen auch tatsächlich einen ambitionierten Jugendlichen, der um den Titel kämpfen wird hier. Also das wird sehr, sehr spannend sein. Und dazu kommen natürlich die atemberaubenden ehemaligen Action-Sportarten BMX, Mountainbike, Skateboard, die immer noch mal besonders ins Auge stechen. Aber gerade dadurch, dass wir die Kombination mit klassischen Sportarten, Ringen, Fechten, Judo haben im direkten Umfeld, dass wir da auch hoffen, dass viele Besucher eigentlich vielleicht für Skateboard gekommen sind, aber dann am Ende doch 3 Tage sich Judo, Fechten und andere Sportarten angucken, die sie sonst vielleicht gar nicht unbedingt in der Halle aufgesucht hätten.
Und Sie haben auch herausragende Musik-Acts.
Wir haben große, herausragende Musik-Acts, die sehr gut zu dem Familienpublikum passen, das wir vor Ort sicherlich haben werden oder was wir auch hauptsächlich ansprechen mit Crow und Bosse. Wichtig ist uns da aber auch die lokale Szene einzubinden. Das heißt, es gibt über die gesamten 4 Tage ganz viele Kulturworkshops im Bereich Street Art, Graffiti, Tanz, Tricking. Und da binden wir viele regionale Partner ein. Und das ist uns ebenso wichtig wie die großen Acts, die das Ganze einrahmen.
Und der Eintritt an all diesen 4 Tagen bei allen Events und Veranstaltungen ist komplett frei. Wie finanzieren Sie das?
Ja, also der Veranstalter Regionalverband Ruhr ist mit einem sehr hohen Eigenanteil involviert, mit über 1 Million Euro seit Anfang an. Und das Land NRW fördert mit insgesamt 3 Ministerien die Veranstaltung, auch mit 1,5 Millionen insgesamt. Da sind wir sehr dankbar, dass wir diese Summe zur Verfügung haben, um eine große Plattform zu bieten und das Ganze natürlich kostenfrei, damit möglichst viele Jugendliche auch partizipieren können.
Profitiert die Region auch nachhaltig, vielleicht vor allem aber auch das strukturschwache Duisburg von der Veranstaltung?
Ja, ich glaube, alleine die Vielzahl von internationalen Jugendlichen, von Mannschaften, die aus ganz Deutschland anreisen und die hier ideale Voraussetzungen für ihren Sport, für ihre Workshops finden, werden sicherlich häufig noch zurückkommen. Die Freundschaften, die sich hier entwickeln, die Kooperation mit den Vereinen, mit den Jugendzentren, die werden sicherlich auch über die Ruhrgames hinausgehen. Das ist ein ganz wichtiger Faktor der Ruhrgames, wenn wir am Sonntag den Abschlussabend haben, dass es dann ab Montag weitergeht und viele Menschen in die Vereine wieder eintreten und ihren Sport, ihre Begeisterung finden. Und das hat die Vergangenheit schon gezeigt, dass das sehr gut funktioniert.
sagt Niklas Börger hier im Deutschlandfunk. Er ist quasi der Vater der Ruhr Games als Ideengeber, Realisator und Projektleiter. Aktiv am Start sein wird in Duisburg Lisa Höping, die 20-jährige Schwimmerin aus Essen, ist bereits Jugendeuropameisterin, lebte jahrelang im Internat, um ihrem großen Ziel, WM und Olympische Spiele, mal näher zu kommen. Auch sie ist als Nachwuchssportlerin begeistert von den Ruhr Games.
Also für mich persönlich finde ich das ein ganz, ganz tolles Festival und man kann einfach junge Leute und junge Talente dabei zusehen, wie sie halt auch Europameisterschaften haben in ganz unterschiedlichen Sportarten. Ich bin sehr gerne so das Aushängeschild für meine Sportart und hoffe, dass ich dann auch Kontakte da knüpfen kann und einfach eine schöne Zeit da haben werde.
Dieses Jahr gibt es ein vielfältiges Programm wie immer. Was steht denn auf Ihrer Erlebnisliste aktiv wie passiv ganz oben?
Also erstmal werde ich die Siegerehrung am Samstag bei den Schwimmern vornehmen. Ja, auf jeden Fall natürlich das Festival, das Feeling an sich mitnehmen. Es kommen ja auch zum Beispiel Crow und ganz viele andere DJs sind ja auch da. Und ja, die Musik, das ist natürlich noch ein sehr, sehr großer Faktor, wo das ganze Feeling da natürlich verstärkt wird. Aber ich hoffe auch, andere Sportarten sehen zu können. Ich habe jetzt so ein paar Kontakte geschlossen schon mit anderen Sportlerinnen, die das Aushängeschild für die anderen Sportarten sind und ich hoffe einfach, dass ich die dann wiedersehe und mir mal deren Sportart angucken kann.
Sie haben gerade schon gesagt, Sie selber repräsentieren Ihre Sportart Schwimmen. Wie sehen Sie denn momentan die Entwicklung dieser olympischen Kernsportart?
Sehr viel Bewegung im Moment in unserem Verband. Es hat sich jetzt dieses Jahr alles wieder im Prinzip bis in 180 Grad gedreht. Aber ich blicke positiv in die Zukunft. Ich persönlich habe jetzt meine Bestleistung schon sehr stark angehoben diese Saison und ich hoffe, dass es jetzt auf die nächsten Jahre, vor allem auf die Olympischen Spiele nächstes Jahr dann weiterhin so geht und ich mich qualifizieren kann dafür.
Aber gerade in Ihrer Sportart gibt es immer weniger qualifizierte Trainerinnen und Trainer, immer weniger Nachwuchssportlerinnen und Sportler. Haben Sie eine Idee, woran das liegen könnte?
Schwimmen ist eine sehr, sehr zeitintensive Sportart. Also ich trainiere 10-mal in der Woche im Wasser und 5-mal an Land. Und ich kann mir vorstellen, dass viele junge Leute nicht so viel Herzblut mit reinstecken, weil man muss da halt wirklich Lust dran haben. Und natürlich auch muss der Erfolg in gewissem Maße stimmen, um das halt wirklich so zeitintensiv betreiben zu können. Es ist ja leider in Deutschland nicht so, dass man das beruflich machen kann und viele dann halt über die Bundeswehr, Polizei etc. so ausweichen und eventuell auch mit dem Sport komplett aufhören, einfach um sich finanzieren zu können.
Wenn Sie jetzt als Botschafterin auftreten, um vielleicht auch andere Nachwuchssportler und Sportlerinnen zu begeistern für Ihre Disziplin, wie machen Sie das dann?
Ich hoffe, das kann ich. Ich habe schon sehr viele Höhen und Tiefen eigentlich in meinem Leben durchgemacht und auch im Sport. Und ich würde denen gerne zeigen, dass es immer wieder bergauf geht. Und egal, wie schlecht und schlimm es gerade vielleicht aussieht in deren Leben oder wenn sie halt gerade wirklich ein Tief haben, dass es halt wieder bergauf geht und dass es besser wird und dass man halt nur an sich glauben sollte.
Sind da diese Ruhr-Games, wo ja viel Spaß und Freude auch im Vordergrund steht, Party, nationaler, internationaler Austausch, das richtige Umfeld für?
Ich glaube schon. Also ich glaube, dass die jungen Leute da auf jeden Fall nochmal den Spaß an ihren Sportarten auf jeden Fall mitnehmen werden und vielleicht dann nochmal so neue Motivation und neuen Mut zu schaffen, das Jahre weiterzumachen und vielleicht irgendwann in die Deutsche oder in die Weltspitze zu schaffen. Und viele junge Leute, die Sport treiben, ist natürlich dann nochmal was sehr Schönes, wenn man das dann alle zusammen sieht auf einem großen Haufen im Duisburg-Landschaftspark.
Jetzt haben Sie eigentlich vorgehabt, in diesem Jahr im Juli an den Weltmeisterschaften in Budapest mit teilzunehmen, haben aber trotz persönlicher Bestzeiten die Qualifikation knapp verpasst. Sind Sie sehr enttäuscht?
Ich muss sagen, es geht. Also am Anfang war ich natürlich, weil es halt so knapp war, es waren leider nur 300 Sekunden, die gefehlt haben. Aber ich bin sehr zufrieden mit meinen Leistungen und ich werde jetzt an der Universiade teilnehmen im Juli. Alle Studenten kommen da zusammen in einzelnen Sportarten. Das sind ganz, ganz verschiedene Sportarten mit einem Art olympischen Dorf und man kann sich dann die anderen Sachen auch nochmal angucken, neue Kontakte knüpfen und ja, das ist auch ein ganz, ganz großes Festival, auf das ich mich sehr freuen werde und hoffe, dass ich natürlich dann fürs nächste Jahr nochmal eine bessere Grundlage legen kann.
Lisa Höping war das, Nachwuchsschwimmerin, die bei den kommenden Ruhr Games in Duisburg als Botschafterin ihrer Sportart fungieren wird und dann im Juli weiter zur Universiade nach Neapel in Italien reist. Sport am Feiertag macht jetzt Platz für die Nachrichten und das Musikjournal. Ab 22.50 Uhr gibt's aber wieder Sport aktuell. Auch dann wieder mit Astrid Ravuna Mikrofon. Tschüss, bis dahin.